Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Vollgepackter Tag in der letzten Nacht in der NBA. Wir haben 9 Spiele zu besprechen. Das tun wir hier natürlich wie jeden Werktag in der Sportshow auf meinsportradio.de. Und das tue ich jetzt mit unserem NBA-Experten und Moderator aus der Sendung Triple Double mit Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Andreas.
Felix, 9 Spiele. Lass uns gleich in Medias Res gehen. Die Detroit Pistons gewinnen ihr Heimspiel ganz klar gegen die Milwaukee Bucks. Was war da los?
Ja, da war diverses los. Zum einen haben die Milwaukee Bucks es Mitte des zweiten Viertels verpasst, letzten Endes aufs Scoreboard zu kommen, was aber auch daran lag, dass die Detroit Pistons da schlicht und ergreifend gute Defense gespielt haben und letzten Endes so dann immer wieder Milwaukee vor große Probleme gestellt haben. Stan Van Gundy war da mit sehr, sehr zufrieden, wie sie das Ganze angegangen sind. Und letzten Endes spielten sie sich da schon so einen kleineren Vorsprung raus, führten dann mit 9 Punkten zur Halbzeit, 53-44 stand es da. Und dann nahm das Unheil aus Sicht von Milwaukee so ein bisschen seinen Lauf. Sie kamen zwar noch mal ein ganz kleines bisschen ran zu Beginn des dritten Viertels, konnten aber die Lücke dann letzten Endes nicht schließen, lagen dann schon mit 15 vor Beginn des vierten Durchgangs hinten. Und da wurde es dann einfach nur noch richtig, richtig übel. Da lagen sie dann zwischenzeitlich tatsächlich mit 28 Punkten hinter den Detroit Pistons. Ein Hauptpunkt war, und das hat dann letzten Endes Jabari Parker nach dem Spiel auch angesprochen, dass man ein Spiel natürlich sehr, sehr schwer gewinnen kann, wenn man viel, viel weniger Würfe nimmt. 22 an der Zahl waren es. Und das kam vor allen Dingen dadurch zustande, dass die Detroit Pistons das offensive Brett in einer unfassbaren Art und Weise dominiert haben. Angeführt natürlich von Andrew Drummond, der 10 Offensiv-Rebounds sich geschnappt hat, insgesamt dann 16 Boards hatte, 15 Punkte dazu. Haben sie da wirklich alt aussehen lassen. 22-6 Offensiv-Rebounds ging das Duell dann am Ende an die Pistons. Und damit, wie gesagt, die deutlich größere Anzahl an Würfen, die sie nehmen konnten. Dazu dann eben auch noch die bessere Trefferquote. Und als das Kind ohnehin schon in den Brunnen gefallen war, kam es für die Milwaukee Bucks noch ein bisschen dicker. Giannis Antetokounmpo musste mit ein bisschen über 10 Minuten auf der Uhr dann das Spiel verlassen, hatte sich am rechten Auge verletzt. Eine genauere Diagnose steht da noch aus. Mal gucken, ob er da länger ausfallen wird. Wäre natürlich bitter für die Milwaukee Bucks. Für die Detroit Pistons war es ein unfassbar wichtiger Sieg, denn sie hatten ja aus ihren letzten 7 Spielen lediglich einen einzigen geholt, waren damit dann wieder unter die 50%-Marke gefallen und deutlich zurück im Rennen um Platz 8 um die Playoffs damit und liegen jetzt nach diesem Sieg immerhin wieder 3 Spiele hinter den Miami Heat, 4 Spiele hinter den Milwaukee Bucks. Also mal gucken, was für die Detroit Pistons da noch geht heute Nacht. Da haben sie die Zone dominiert und zwar in wirklich beeindruckender Art und Weise und sich so letzten Endes dann den Sieg gesichert. Den Sieg gesichert haben vor allen Dingen auch noch hinten raus oder im Prinzip auch im kompletten Spiel die Bankspieler. Und das ist ja was, das bei den Detroit Pistons ja vielleicht so ein bisschen überraschend kam. Sie haben ja ein Stück weit Tiefe zum Ende der Trade-Deadline hin abgegeben. Dieses Mal war das überhaupt kein Problem. 63-30 gewannen die Bankspieler, die Detroit Pistons, dieses Duell. Und da ragte dann vor allen Dingen Stanley Johnson heraus, der mit 19 Punkten am Ende auch Topscorer seines Teams war. Andrew Drummond hatte ich erwähnt, Double-Double, Reggie Bullock noch mit 16 Punkten. Blake Griffin, der blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten, was das Scoring anging. Nur 8 Punkte von ihm, aber auch 9 Rebounds, 7 Assists vom neuen Star der Detroit Pistons. Und insgesamt dann, wie gesagt, ein verdienter Sieg. Bei den Bucks war Eric Bledsoe der beste Scorer, 19 Punkte von ihm. Chris Middleton sprang ihm zur Seite, 17 Punkte. Und der Greek Freak nicht nur mit einer Verletzung, sondern eben auch noch mit einer durchaus überschaubar nach nur 11 Punkte von ihm. Die Detroit Pistons gewinnen hochverdient gegen die Milwaukee Bucks.
Ein Duell der ungleichen Sorte gab es in Orlando. Die Klassenstreber der Toronto Raptors, die im Moment auf Platz 1 der Eastern Conference sind, gewinnen bei den Orlando Magic den Lümmeln aus der letzten Bank, die im Moment letzter sind, mit 117-104. Es hat sich dann auch auf dem Platz erwiesen, dass es im Moment ein ungleiches Duell ist.
Ja, und das, obwohl sie, obwohl die Lümmel aus der letzten Reihe so ein bisschen den Streber geärgert haben, konnten lange Zeit gut mithalten, bis weit ins vierte Viertel hinein. Und dann ist Toronto, die ja über diese letzten Wochen, Monate sich vor allen Dingen in der Offense stark präsentiert haben, eingefallen, dass sie vor allen Dingen ursprünglich mal über die Defense ihr Spiel definiert hatten und haben dann ja wirklich mit einem 13-2 Run das Spiel zu ihren Gunsten entschieden, hielten da die Orlando Magic wirklich problemlos im Zaum, konnten dann die Lücke aufgehen lassen und so letzten Endes dann das Spiel auch für sich entscheiden. Interessanter Fakt, die Toronto Raptors haben eben genau diesen Run nicht mit ihren Stars hingelegt, sondern mit ihren Bankspielern. Alle Punkte kamen von Bankspielern in dieser Zeit, angeführt von Siakam, Van Vliet, CJ Miles und Wright, war es dann letzten Endes meine Männern aus der zweiten Garde quasi mal vorbehalten, das Spiel zugunsten der Raptors zu entscheiden und das, nachdem vorher natürlich die üblichen Leute geglänzt haben. DeMar DeRozan am Ende Topscorer, 21 Punkte, 17 Punkte von Kyle Lowry, der ein gutes Rundum-Paket ablieferte, 11 Assists noch verteilt hat, sich 7 Rebounds schnappte, also die beiden großen Stars dann lange Zeit zur Stelle gewesen, aber am Ende da übernahmen eben mal andere. Und bei den Orlando Magic, da ja muss es so ein bisschen wie im falschen Film aktuell sein. Evan Fournier sagte das dann auch nach dem Spiel, wir verlieren jede Nacht auf dieselbe Art und Weise. Wir spielen offensiv zwar eigentlich ganz gut, aber die Defensive ist es, wo wir die Spiele verlieren. Und heute Nacht, da muss man ihm leider Gottes recht geben. Sie haben, wie gesagt, über mehr als drei Viertel stark mitgehalten. Und hinten raus, als die Toronto Raptors dann die Defense anzogen, da sahen die Magic auf einmal kein Land mehr. Und das, obwohl sie ja bis dahin gut im Spiel waren, auch sehr, sehr ausgeglichen im Spiel waren. Evan Fournier und Hezonja waren es, die am Ende die meisten Punkte für die Magic auflegten. 17 an der Zahl, insgesamt 7 Spieler im zweistelligen Punktbereich, darunter die komplette Starting Five. Also die Magic eigentlich mit viel guter Leistung, aber eben im entscheidenden Moment dann doch so ein bisschen verkackt, um es mal salopp zu sagen. So richtig gut war übrigens die Leistung von der Freiwurflinie auf beiden Seiten nicht. Ich hatte Kyle Lowry gelobt, aber von der Freiwurflinie, da war es heute Nacht zum Vergessen bei ihm, 1 von 5 nur getroffen. Aber das ist am Ende dann auch egal gewesen, denn wie gesagt, es gab die Unterstützung von der Bank im Schlussviertel und da war es dann unter anderem eben Pascal Siakam, der die Zügel so ein bisschen in seine Hand nahm und letzten Endes dann sich für das Vertrauen des Trainers bedanken konnte und letzten Endes ja dann 10 seiner 14 Punkte in den letzten 5 Minuten des Spiels auflegte und damit natürlich maßgeblich am Sieg der Toronto Raptors beteiligt war, die, du hast es gesagt, ihre Spitzenposition in der Liga verteidigen.
Die Atlanta Hawks, ein anderes Kellerkind aus der Eastern Conference, die konnten mal wieder einen Sieg einfahren. Zu Hause gegen die Indiana Pacers, die im Moment noch um Heimrecht in der Eastern Conference in den Playoffs dann kämpfen wollen, gewannen sie mit 107-102 und waren angeführt punktetechnisch von John Collins, der 16 Punkte auflegte, dazu noch 7 Rebounds, beisteuerte Torian Prince mit 15 Punkten und 7 Rebounds, Dwayne Dedmon mit 15 Punkten und 9 Rebounds und aus deutscher Sicht Dennis Schröder, der mit 14 Punkten, 3 Rebounds, 5 Assists, 5 Steals dann überzeugen konnte, also eine sehr gute All-Around-Leistung. Allerdings seine Trefferquote ließ dann zu wünschen übrig, 30,8% nur. Bei den Indiana Pacers konnte vor allen Dingen Bojan Bogdanovic mit 26 Punkten überzeugen, Victor Oladipo mit 22 und von der Bank Lance Stevenson mit 18 Punkten. Das reichte trotzdem nicht für die Pacers, die hier dann eine Niederlage hinnehmen müssen, die man als unnötig bezeichnen kann. Sie stehen bei 34-27. Die Atlanta Hawks mit 19-43 auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference. Die Boston Celtics haben mit den Charlotte Hornets so ein bisschen den Boden aufgewischt. 134-106 hieß es am Ende für das Team von der Ostküste. Die Boston Celtics, bei denen kein Spieler mehr als 24 Minuten auf dem Platz stehen musste, waren angeführt von Kyrie Irving, der in diesen 24-35, die er auf dem Platz stand, 34 Punkte beigesteuert hat, 4 von 6 Dreiern getroffen, insgesamt 13 von 18 aus dem Feld, eine Trefferquote von 72%. Kyrie Irving wird ein Fleißsternchen in seinem Leistungsheft dann drin haben, aber auch die anderen Spieler konnten überzeugen, gerade auch von der Bank Terry Rozier und Greg Monroe mit jeweils 14 Punkten, 15 Punkten von Marcus Morris, der auch noch 8 Rebounds beisteuerte. Gutes Double-Double auch von Aaron Baines mit 12 Punkten und 10 Rebounds. Bei den Charlotte Hornets war natürlich wieder Kemba Walker der beste Mann, 23 Punkte von ihm. Dazu 21 Punkte von Dwight Howard, der 10 von 15 aus dem Feld getroffen hat, das ja auch nicht immer selbstverständlich ist, obwohl er immer sehr nah am Korb dran ist. Nicola Batum konnte mit 7 Punkten, 5 Rebounds und 10 Assists jeweils eine gute All-Around-Leistung bringen. Aber die Boston Celtics weiter auf Platz 2 in der Eastern Conference. Die Golden State Warriors haben sich schwer getan bei den Washington Wizards. Knapper Sieg, 109 zu 101, Felix.
Ja, knapp, aber nie so richtig gefährdet, wenn man ganz ehrlich ist. Es war so, dass die Golden State Warriors das Spiel relativ früh schon mal im Griff hatten, Mitte des zweiten Viertels oder zu Beginn des zweiten Viertels eigentlich, mit 16 Punkten führten. Da hatte man den Eindruck, dass die Washington Wizards noch so ein bisschen das Spiel aus der Vornacht in den Knochen haben, agierten so ein bisschen nachlässig, waren einfach nicht so ganz auf der Höhe. Aber dann, besannen sie sich ihrer Stärken und sprangen tatsächlich wieder ran, gingen sogar in Führung und konnten letzten Endes das Spiel bis zur Halbzeit dann ausgeglichen gestalten und lagen da dann letzten Endes wirklich nur ganz knapp hinten mit 2 Punkten. Aber, und dann ist es eben wie so oft gegen die Golden State Warriors, kam das dritte Viertel und da dominierte der amtierende Meister wieder in der gewohnten Manier. 13 Punkte Unterschied legten sie dann zwischen sich und die Wizards im dritten Durchgang, ließen ganz, ganz schnell überhaupt keine Zweifel aufkommen. Nach ein bisschen mehr als 6 Minuten hatten sie den Vorsprung wieder aus 15 Punkte ausgebaut. Und Steve Kerr, der wurde danach gefragt, woran das denn eigentlich liegt. Und dann hat er so ein bisschen rumgewitzelt und hat gemeint, ja, ich könnte jetzt erzählen, dass es um Adjustments geht, aber es geht einfach nur um die Jungs. Und er weiß selber nicht so richtig, wie er das erklären soll. Es liegt letzten Endes an der Einstellung. Und da gab er dann quasi ja die Meriten von der Bank auf das Spielfeld und das ja letzten Endes vielleicht auch zu Recht. Die Golden State Warriors, angeführt von Kevin Durant, der in seiner Heimatstadt eine richtig starke Partie spielte, 32 Punkte am Ende auflegte, dazu noch 4 Assists und 6 Rebounds im Boxscore stehen hatte, wurde dann natürlich unterstützt von Stephen Curry, der 12-mal an die Freiwurflinie marschieren durfte und dort dann 11 Punkte generierte, hatte am Ende 25 im Boxscore stehen, hatte so ein bisschen Probleme mit seinem Wurf, wenn es nicht von Downtown war, da traf er tatsächlich nur 1 von 6 und war dann aber am Ende eben auch kein Beinbruch. Klay Thompson dazu noch im zweistelligen Punktbereich, genauso wie Iguodala von der Bank und Draymond Green, der das Double-Double aus Assists und Punkten auflegte, jeweils 11 von ihm. Klay Thompson bekommt noch ein kleines Fleißsternchen sicherlich auch in sein Heft gemalt, denn der hatte die Aufgabe, wie so oft, den besten Spieler des Gegners zu verteidigen, wenn dieser im Backcourt spielt. Und das ist bekanntermaßen Bradley Beal bei den Washington Wizards, nachdem ja John Wall jetzt aktuell 14 Spiele verpasst hat. Und Bradley Beal sah tatsächlich überhaupt kein Land gegen Klay Thompson. Sie machten es unfassbar gut. Zur Not wurde er dann auch gedoubled. Beal erst mit 5 Minuten im dritten Viertel auf der Uhr das erste Mal Punkte aufs Scoreboard gebracht. Und das ist natürlich dann schon eine Hausnummer. Am Ende steht er bei 3 von 15 Würfen für 8 Punkte. Und so gesehen muss man den Hut vor den Wizards ziehen, die sich ja, wie gesagt, dann im zweiten Viertel auch ohne ihren Star dann rangekämpft haben, diese Lücke wieder zugehen ließen. Und das lag vor allen Dingen an Otto Porter Jr., der eine richtig, richtig gute Partie machte. 29 Punkte von ihm, 10 Rebounds. Dazu dann eben die Unterstützung von Markieff Morris, der mit 16 Punkten und 9 Rebounds knapp am Double-Double vorbeischrammte. Kelly Oubre Jr. von der Bank mit 17. Also die Washington Wizards, ja, zumindest nach verpenntem Start im ersten Durchgang oder in der ersten Hälfte dann doch noch da. Aber hinten raus war es letzten Endes ein Sieg, der nie so richtig gefährdet war, weil eben die Golden State Warriors das so gefürchtete dritte Viertel hinlegten und letzten Endes dann das Spiel auch hoch verdient gewonnen haben und nach Siegen weiterhin gleich auf mit den Houston Rockets sind. Lediglich eine Niederlage mehr trennt sie ja von vom Spitzenreiter der Western Conference. Und die Washington Wizards sorgen mit ihrer Niederlage dafür, dass es im Playoff-Rennen im Osten ja weiterhin spannend bleibt, liegen ja ihrerseits nur 3,5 Spiele vor Platz 8 vor dem Miami Heat. Mal gucken, was da noch passiert.
Die Phoenix Suns gewinnen bei den Memphis Grizzlies mit 110 zu 102, können mal wieder einen Sieg davontragen. Es ist erst ihr 19. in dieser Saison, haben sich damit aber gleich 2 Plätze in der Western Conference nach vorne gekrabbelt oder sind nach vorne gekrabbelt. Und sie waren angeführt von ihrem Ja, Baby-Duo. Josh Jackson mit 29 Punkten, 7 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals und 2 Blocks plus Devin Booker, der mit 34 Punkten und 6 Rebounds überzeugen konnten, waren die beiden das erste Duo seit Karl-Anthony Towns und Andrew Wiggins 2017, die als unter 21-Jährige zusammen ein Spiel von mehr als 29 Punkten aufgelegt haben. Die Phoenix Suns in ihrem Jugendwahn sind angewiesen auf gute Leistung, gerade auch von Josh Jackson und von Devin Booker. Von daher war das auf jeden Fall ein Abend, der auf aufhorchen ließ, beziehungsweise der hoffen ließ. Dazu gab es dann von Alfred Payton, den man ja zur Trade Deadline bekommen hatte, mit 19 Punkten und 10 Rebounds eine richtig gute Leistung, sodass die Phoenix Suns mal wieder einen ihrer seltenen Auswärtssiege feiern konnten. Bei den Memphis Grizzlies war Marc Gasol der entscheidende Mann, beziehungsweise der stärkste Mann. 22 Punkte und 13 Rebounds gab es von ihm. Dazu 20 Punkte von Andrew Harrison und ein gutes Double-Double von Jermichael Green mit 12 Punkten und 12 Rebounds. Trotzdem konnten die Memphis Grizzlies diese Niederlage nicht verhindern. Es war das Duell zweier Kellerkinder, die Memphis Grizzlies bei 18 und 42 und die Phoenix Suns bei 19 und 44. Drei Spiele haben wir noch. Die Oklahoma City Thunder gewinnen einen ganz großen Krimi bei den Dallas Mavericks mit 111 zu 110, die dann mal aufhorchen ließen und gesagt haben, nee, tanken tun wir trotzdem nicht.
Ja, das ist ja so ein bisschen die große Diskussion seit letzter Woche, als Mark Cuban dann zu dieser unfassbar hohen Geldstrafe von 600.000 US-Dollar verurteilt wurde, weil er die Wahrheit in den Mund genommen hat, aber das wird in der Liga nicht gerne gesehen. Beinahe hätte es aber kein Krimi gegeben, denn die Dallas Mavericks hatten im letzten Ballbesitz schon fast die Chance auf den Ausgleich davongeworfen. Wesley Matthews hielt es dann gerade noch so am Leben, konnte den Ball nochmal reinbringen, bevor er dann letzten Endes einen ganz, ganz wilden Layup dann verlegt hat. Aber Dwight Powell war da, holte sich den Rebound und legte ihn dann letzten Endes rein. Und so ging es in die Overtime. Und da übernahm dann natürlich Russell Westbrook für die Oklahoma City Thunder. Und es war ganz ehrlich auch notwendig, denn er ruhte sich ganz schön lange aus. Er hatte im ersten Viertel eine richtig gute Partie bis dahin hingelegt und den Oklahoma City Thunder dann eben auch diese 11 Punkte Vorsprung unter anderem mitgegeben. Es stand ja nach knapp 2 Minuten 7-9 aus Sicht der Oklahoma City Thunder. Dann traf Dallas den Korb nicht mehr und zack wurden daraus 10 Punkte Rückstand. Und in dieser Zeit dann eben, wie gesagt, Russell Westbrook, einer derjenigen, der das Team antrieb, letzten Endes schon ordentlich aufs Scoreboard kam, wie das komplette Team. Und dann nahm er sich so ein bisschen raus, ließ nur wenige weitere Punkte folgen, bevor er dann eben von den 11 Punkten, die die Oklahoma City Thunder in der Overtime machten, seinerseits dann 9 Stück auflegte und so das Team letzten Endes dann zum Sieg führte. Für die Dallas Mavericks war es vor allen Dingen Dennis Smith Jr., der in der Overtime übernahm, der hinten raus dann aber den letzten Wurf eben nicht mehr verwandeln konnte. Und ja, vielleicht die Saison und womöglich auch die nächsten Jahre der Dallas Mavericks dann ganz gut zusammengefasst hat mit Learn from it, you can look at it as a loss or as a lesson. Man muss daraus lernen, der Rookie einmal mehr, aber einer der Lichtblicke bei den Dallas Mavericks, wie gesagt, 17 Punkte dann am Ende von ihm, 7 davon in der Overtime. Sie vertrauen ihm, sie geben ihm den Ball, auch wenn er bis dato eigentlich kein gutes Spiel gemacht hatte, verteilte allerdings dann immerhin 6 Assists. Topscorer Harrison Barnes, 26 Punkte und wie die komplette Starting Five im zweistelligen Punktbereich, Dirk Nowitzki, der machte 12 Punkte und überquert damit die 31.000-Punkte-Marke in der NBA. Ich glaube, über Dirk Nowitzki müssen wir nicht mehr viel sagen. Gute Partie von Dwight Powell auch. 21 Punkte von ihm, 8 Rebounds. Von der Bank kommt noch J.J. Barea. Und bei den Oklahoma City Thunder, da war Paul George am Ende mit 23 Punkten der zweitbeste Scorer hinter Russell Westbrook, der sich, wie gesagt, 3 Viertel lang fast komplett rausnahm, aber in der Overtime und im ersten Viertel eben da war. 30 Punkte dann insgesamt von ihm, 11 Rebounds, 7 Assists. Und Rebounds sind auch noch ein ganz gutes Stichwort, denn da dominierten die Thunder wirklich nach Strich und Faden. 20 Rebounds mehr schnappten sie sich als die Dallas Mavericks. Neben Westbrook gab es bei George ebenfalls noch 11 Bretter und bei Steven Adams gleich 12. Also, wie gesagt, da große, große Dominanz. Nichtsdestotrotz am Ende beinahe die gleiche Anzahl an Würfen genommen, da sie ja unter anderem so ein bisschen Larifari auch mit dem Ball umgingen, mehr Turnover produzierten und die ja, ein bisschen schwächere Trefferquote einfach hatten, denn von Downtown, da wollte bei den Thunder erneut nicht so richtig viel fallen, unter anderem Russell Westbrook alle 5 daneben geworfen. Das könnte ihn in den Playoffs tatsächlich dann das Genick brechen, aber bis dahin ist es noch ein bisschen Zeit. Die Oklahoma City Thunder positionieren sich erstmal ja weiterhin auf Platz 7, sind allerdings ja mehr oder minder gleich auf mit den Pelicans und mit den Trailblazers, die auf den Plätzen 5 und 6 stehen und nur ein halbes Spiel hinter Platz 4, auf dem die San Antonio Spurs aktuell noch rangieren.
Anthony Davis ist einer von 2 Spielern in der Geschichte oder in den letzten 40 Jahren der NBA, die es in einem Kalendermonat geschafft haben, mindestens 35 Punkte und mindestens 8 Rebounds zu holen. Der andere Spieler war Moses Malone. Gestern haben die New Orleans Pelicans bei den San Antonio Spurs gewonnen. Hat Anthony Davis seine Statistik ausbauen können?
Nein, er hat zu wenig Punkte gemacht, aber er hat erneut eine Riesenpartie abgeliefert, muss man einfach so sagen. 26 Punkte waren es dieses Mal, 15 Rebounds, dazu ein Assist, 2 Steals, allerdings auch 4 Turnover. Aber Anthony Davis, der war natürlich einmal mehr derjenige, der dieses Team anführte. Und das aber vielleicht ein bisschen später, als es ihm ja selber gerne recht gewesen wäre. Denn die San Antonio Spurs führten Mitte des zweiten Viertels mit 12 Punkten Vorsprung. Und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt kurz danach dann letzten Endes LaMarcus Aldridge verloren haben, und dann ging es eben so ein bisschen dahin mit den Spurs. Die New Orleans Pelicans brauchten dennoch sehr, sehr lange, um diese Lücke dann mal zu schließen. Das war tatsächlich erst im vierten Viertel der Fall. Also man kann nur den Hut ziehen vor Greg Popovich, der es irgendwie schafft, aus diesem, ja, eigentlich ohne Stars, wenn man jetzt LaMarcus Aldridge mal ausklammert, bestehenden Kader tatsächlich, ja, ein vermeintliches Playoff-Team zu machen, denn die Geschichte der Spurs ist halt auch die, dass sie eines der schwierigsten Restprogramme haben und seit dem Jahreswechsel eine negative Bilanz aufweisen, zuletzt jetzt doch auch jede Menge Spiele verloren haben. Und das wird, wenn LaMarcus Aldridge, der sich den Knöchel am rechten Fuß verstaucht hat, jetzt länger ausfallen sollte, sicherlich nicht besser werden. Also mal gucken, was bei den Spurs jetzt in den nächsten Wochen so zusammenläuft. Heute Nacht ist es ihnen auf jeden Fall erstmal gelungen, für ihren Star in die Bresche zu springen, das Spiel lange offen zu halten, um es hinten raus dann eben doch noch zu verlieren. Das, ja, war ein bisschen bitter, aber letzten Endes ja nicht unverdient, nachdem San Antonio wirklich mit 14 Punkten Unterschied in der zweiten Halbzeit dann unterlegen war, gerade eben im dritten Viertel 13 Punkte weniger erzielte als die Pelicans. Bei den Spurs dann am Ende DeJounte Murray mit 18 Punkten in der Starting Five, der beste Scorer von der Bank kommt, war nur einer noch besser, Rudy Gay, 1 Punkt mehr erzielt als eben der Point Guard in der ersten 5. Insgesamt waren es dann 6 Spieler, die im zweistelligen Punktbereich gelandet sind. Auch Manu Ginobili mit 110 Jahren machte 17 Punkte in 20 Minuten, aber das half dann eben nichts, denn LaMarcus Aldridge, wie gesagt, verletzungsbedingt früh aus der Partie genommen. 13 Minuten nur für ihn, in der Zeit 8 Punkte. Und bei den Pelicans, da hatte ich das Double-Double von Anthony Davis angesprochen, und er bekam dieses Mal wirklich sehr, sehr viel Unterstützung von seinen Teamkollegen. Und deswegen war es auch gar nicht so notwendig, dass er wie in den ja vorangegangenen Spielen so unfassbar hohe Zahlen auflegt. Heute Nacht unter anderem 25 Punkte von Jrue Holiday, der 11 von 18 Würfen traf, sich seinerseits nicht als Ballverteiler hervortun musste, denn das übernahm Rajon Rondo, der das Double-Double auflegte. 13 Punkte, 12 Assists von ihm bei nur einem einzigen Turnover. Das ist die Art und Weise, wie Rajon Rondo ja einst spielte und weswegen er in Boston ja dann geliebt wurde. Mal gucken, ob er das bei den Pelicans jetzt weiterhin so bestätigen kann. Etwan Moore mit 17 Punkten, und von der Bank kommt gleich noch 3 Spieler im zweistelligen Punktbereich, unter anderem Nikola Mirotic. Also das war eine ja mannschaftlich geschlossene Leistung und dennoch ein kleiner Kraftakt, den die Pelicans da hinlegen mussten, um dieses Spiel ja nach so ein bisschen vermucksten zweiten Viertel doch noch zu ihren Gunsten zurechtzubiegen. Hinten raus hat es dann eben geklappt, und so steht jetzt der 7. Sieg in Folge für das Team um Anthony Davis, das ja bekanntermaßen auch auf seinen zweiten großen Star verzichten muss.
Ein Spiel haben wir noch. Die Houston Rockets gewinnen bei den LA Clippers mit 105-92, und James Harden hat mal wieder Knöchel gebrochen.
Ja, James Harden hat da tatsächlich Wesley Johnson, richtig, richtig verarscht. Man muss es einfach so sagen. Also man kennt ja viel von James Harden und man kennt auch viel von anderen Spielern, aber das war schon eine echte Demütigung. Der Crossover, und dann setzt sich Wesley Johnson auf den Hintern, und als wäre das noch nicht Strafe genug, bleibt James Harden ganz lässig stehen, wartet, bis Johnson wieder aufsteht und knallt dann den Dreier rein. Also das war schon wirklich demütigend und irgendwie auch ein Stück zu viel. Aber gut, manchmal ist es so, die Geschichte zwischen den Rockets und den Clippers hat in dieser Saison und ja eigentlich schon seit dem Sommer durch den Wechsel von Chris Paul so eine gewisse Vorgeschichte. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Insgesamt war es ja letzten Endes dann auch bezeichnend, denn die Clippers haben sich im ersten Viertel richtig auf den Hosenboden gesetzt. 12 Punkte nur erzielt, 34 machten die Houston Rockets. Und ja, das war tatsächlich eine richtige Demütigung, die sie da erlebt haben. Es stand 6-5 nach 2,5 Minuten für die Houston Rockets. Und dann, ja, mit noch einer Minute auf der Uhr stand es 31-7. Also die Houston Rockets haben tatsächlich die Clippers nicht ins Spiel kommen lassen, schossen alle Lichter aus und die Clippers trafen schlicht und ergreifend überhaupt keine Würfe. Umso erstaunlicher, dass es dann ja zu Beginn des vierten Viertels tatsächlich fast nochmal spannend geworden wäre, denn da lagen die Clippers auf einmal nur noch 8 Punkte hinten, nachdem sie sich dann so ein bisschen mühsam wieder rangerobbt hatten. Aber letzten Endes machten dann die Rockets im vierten Viertel den Deckel drauf, ließen nichts mehr so richtig zu, konterten einfach jeden kleinen Laufversuch der Clippers und ja, brachten das Ding dann ganz, ganz sicher nach Hause. Bei den Rockets 25 Punkte von James Harden, damit einmal mehr Topscorer seines Teams, verteilte 7 Assists, 8 Assists von Chris Paul, der ebenso viele Punkte dann auflegte, 22 Punkte von Clint Capela, der nach einem wunderschönen No-Look-Pass von Paul ja dann einmal völlig frei vor dem Korb stand, dazu noch 14 Rebounds und damit steht die Bilanz, wenn alle drei auf dem Feld stehen, der Houston Rockets übrigens mittlerweile bei 31-1. Also das ist ja was den gegnerischen Teams vielleicht zu denken geben sollte. Eric Gordon, der ja zuletzt 4 Spiele krankheitsbedingt verpasst hatte, war sofort wieder der benötigte Faktor von der Bank, streute ebenfalls noch 22 Punkte ein und so einmal mehr ein typisches Rockets-Spiel mit mehr als mit mehr Dreipunktwürfen als Würfen aus der Zweierzone, dazu noch jede Menge Freiwürfe, die natürlich vor allen Dingen von James Harden generiert wurden. Und bei den Clippers, da war Tobias Harris am Ende Topscorer, 24 Punkte von ihm. 2 weniger gab's von Harrell von der Bank. Dazu noch jeweils 13 von Teodosic und Lou Williams. Die Andrew Jordan erlebte eine komplette Nacht zum Vergessen, was das Scoring angeht. Hat aber auch nur 4 Würfe genommen, davon 2 getroffen. 4 Punkte dann am Ende von ihm, 16 Rebounds. Da hat er zumindest ordentlich am defensiven Brett gearbeitet. 14 schnappte er sich dort. Und die Clippers, wie gesagt, gerade mit einer Leerstunde im ersten Viertel, nachdem das Spiel im Prinzip schon fast gelaufen war. Und James Harden mit einem Move fürs Bilderbuch, aber einer, der nicht unbedingt von Respekt vor dem Gegner zeugt.
Das war die NBA-Nacht. 9 Spiele hatten wir zu besprechen. Wir haben eine ganze Menge besprochen. Felix Amrain, unser Moderator der Sendung Triple Double, hat das übernommen. Danke, Felix.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.